12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Sabina Mattei. Guten Tag. Das Grauen des Krieges, mit dem Russland die Ukraine seit nunmehr 6 Wochen überzieht, hat einen neuen Namen: Butscha. Die furchtbaren Bilder aus dem Kiewer Vorort zeigen, dass Moskau mit hemmungsloser, gezielter Brutalität auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung Krieg führt, wie schon in Syrien, Georgien, Tschetschenien. Unter dem Eindruck dieser Bilder trafen sich diese Woche die Außenminister der NATO in Brüssel, um über Hilfe für die Ukraine zu beraten. Einzelne NATO-Staaten liefern nun auch schwere Waffen, damit die Ukraine die Invasoren entscheidend zurückdrängen kann. Die Bundesregierung, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine drastische Erhöhung der Verteidigungsausgaben angekündigt hatte, bleibt dagegen mit ihren Hilfszusagen vage. Der Krieg in der Ukraine und das Verhalten des Westens, darum geht es in dieser Ausgabe von 12:22 im Gespräch mit Dr. Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Dr. Major.
Guten Tag.
Bilder und Berichte von Gräueltaten an Zivilisten und zivilen Zielen in Mariupol, in Butscha. Warum diese eklatanten russischen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht?
Es entsteht der Eindruck, dass Russland sein ursprüngliches Ziel, nämlich Kiew schnell einzunehmen und die Ukraine schnell unter Kontrolle zu bekommen, dass es dieses Ziel nicht erreicht hat, aber deshalb nicht von diesem Ziel ablässt, sondern immer rücksichtsloser und brutaler vorgeht. Das konnte man nach den ersten Kriegstagen beobachten, als die Angriffe auf Mariupol losgingen und als man auch zunehmend Angriffe auf zivile Infrastruktur und Zivilisten gesehen hat. Und was wir jetzt in die Bilder, die uns aus Butscha erreicht haben, sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs von weiteren Kriegsverbrechen und weiteren Gräueltaten. Also der Eindruck entsteht, dass Russland sein Ziel nicht erreicht hat, es aber deshalb umso rücksichtsloser versucht zu erreichen und nicht davon ablässt.
Das klingt, als würden Sie vermuten, dass das keine Entgleisungen Einzelner sind, sondern dass es tatsächlich eine Strategie ist oder in die Strategie Russlands hineinpasst.
Wenn wir uns das Vorgehen jetzt in der Ukraine ansehen, entsteht tatsächlich dieser Eindruck, nämlich dass die Fälle keine Einzelfälle sind, die dokumentierten Fälle, muss man ja sagen, keine Einzelfälle sind und auch keine Zufälle sind, sondern dass sie Teil einer russischen Strategie sind, die auf Demoralisierung und auf Zermürbung hinzielt. Und damit wendet sie sich einmal an die Ukraine, also an die ukrainischen Streitkräfte und an die Zivilbevölkerung und versucht durch diese Gräueltaten, durch diese entsetzlichen Verbrechen, die sowohl die Zivilbevölkerung als auch die ukrainische Armee zu demoralisieren, sie einzuschüchtern und zu zermürben. Sie zielt aber auch auf uns, also auf uns im Westen, weil man mit diesen Bildern auch so ein bisschen Zweifel säen möchte, was passiert denn da eigentlich wirklich, und möglicherweise auch Druck auf die Regierungen ausüben möchte, will man da wirklich intervenieren oder nicht. Also es ist durchaus eine zweigleisige Strategie, natürlich primär auf die Ukraine, aber es zielt auch auf uns.
Teil einer hybriden Kriegführung, eine, die nicht nur auf klassische konventionelle Kriegführung setzt, sondern zum Beispiel auch auf Desinformation und Propaganda.
Ich würde das ein bisschen unterscheiden und würde sagen, was wir in Butscha gesehen haben, sind wirklich Kriegsverbrechen. Hybride Kriegsführung heißt nach meinem Verständnis, dass zivile und militärische Mittel eingesetzt werden. Und dann kämen wir auf die konventionellen, also diesen klassischen Krieg, den wir in der Ukraine sehen, plus die Schlacht, die im Informationsraum de facto stattfindet, mit Propaganda um anderem, mit Cyberangriffen und Ähnlichem. Das heißt, Hybrid ist das Zusammenspiel von militärischen und nicht militärischen Mitteln. Wir müssen aber ganz klar sehen, Butscha und auch andere Fälle, die bislang bekannt geworden sind, das sind wirklich Kriegsverbrechen.
Wenn wir über Kommunikation sprechen, dann haben wir seit Beginn dieses Krieges im Westen jedenfalls den Eindruck gehabt, dass es vor allem die Ukrainer sind, die das sehr gut betreiben. Stimmt dieser Eindruck?
Es gibt tatsächlich eine gewisse Asymmetrie in der Informationslage. Also wir erfahren viel mehr von ukrainischer Seite, was passiert, und Bilder und Berichte, und viel weniger von russischer Seite. Gleichzeitig stellen wir auch fest, dass von russischer Seite eine enorm große Dosis an Propaganda kommt. Aber tatsächlich gibt es eine gewisse Asymmetrie in der Informationsmasse.
Was nun die militärische Lage angeht, die Regierung in Kiew ruft die Bevölkerung in den Gebieten Luhansk und Donetsk und in Kharkiv jetzt zur Flucht auf. Die sollen sich in Sicherheit vor einer russischen Offensive bringen. Sieht so die nächste Phase des russischen Feldzugs aus?
Tatsächlich haben sich die russischen Truppen in den letzten Tagen aus Kiew und aus dem Norden zurückgezogen. Damit haben wir auch die Bilder aus Butscha bekommen. Und regruppieren sich jetzt im Südosten, also im Donbass. Und wir müssen davon ausgehen, dass eine große Offensive jetzt aus der Region Donetsk-Luhansk-Donbass kommt. Wahrscheinlich mit dem Ziel, eine Landbrücke bis zur Krim zu etablieren. Und wahrscheinlich dann noch weiter darüber hinaus eine Art Landkorridor, Landbrücke bis rüber nach Transnistrien und Moldau. Das scheint momentan das Ziel zu sein. Aber was mir wichtig ist, ich glaube, dass es letztlich wirklich eine sozusagen momentane taktische Anpassung ist, dass Russland von dem übergeordneten Ziel, nämlich die Ukraine zu kontrollieren und auch sozusagen in Zukunft über das politische Schicksal der Ukraine zu entscheiden, dass Russland von diesem Ziel nicht abgewichen ist. Und wenn sich die Situation ergeben sollte, wenn sich die Lage für Russland verbessert, sie auch wieder darüber hinaus angreifen werden. Also ich glaube, wir sollten uns davor hüten, jetzt zu glauben, dass sich das auf eine kleine Region beschränkt. Das ist meines Erachtens nur eine momentane Anpassung, aber an dem großen Ziel hat sich nichts geändert.
Also eine Teilung der Ukraine, wie manche mutmaßen, mit einer Rumpf-Ukraine, die weiter bestehen könnte und einem Teil, der dann abgetrennt zu Russland, den Russland sich einverleibt, das halten Sie nicht für plausibel?
Wir haben in dem Krieg gesehen, dass sich die Situation sehr schnell entwickeln kann und auch ganz anders, als viele Beobachter das gesehen haben. Deshalb bin ich mit den Szenarien sehr vorsichtig. Und ich glaube, ich bin auch vorsichtig, weil aus meiner Sicht dieser Krieg kein Erfolg sein sollte für Russland. Und wir auch einen Teilerfolg mit einer sozusagen Teileroberung von Territorien verhindern sollten. Das heißt, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wenn wir uns einig sind, dass ein Eroberungskrieg und ein Vernichtungskrieg, wie Russland ihn führt, kein Erfolg sein sollte und auch kein Teilerfolg mit so ein paar kleinen regionalen Erfolgen sein sollte, dann müssen wir viel mehr überlegen, wie wir die Ukraine unterstützen können, damit sie sich nicht nur verteidigen kann gegen Russland, sondern die von Russland eroberten Gebiete zurückerobern kann, um ihre territoriale Integrität, also ihr Land de facto, zurückzufinden. Denn das muss man ganz klar sagen, was die Ukraine gerade probiert, ist nicht nur sich zu verteidigen, sie versucht, die von Russland eroberten Gebiete, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben, versucht sie zurückzufinden. Und das ist wichtig, weil im Endeffekt, so wie der Krieg endet, das entscheidet über den Frieden. Das entscheidet darüber, wie die Ukraine in Zukunft bestehen wird.
12.22, diesmal mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn Sie jetzt von wir gesprochen haben, dann meinen Sie, nehme ich an, den Westen und vielleicht verengt auf die NATO. Die Frage, wie Kiew jetzt geholfen werden kann, stand diese Woche ja im Zentrum der Beratungen der NATO-Außenminister. Haben Sie da jetzt eine neue Linie wahrgenommen?
Da gab es tatsächlich eine neue Linie. Also einerseits wurde die traditionelle Position der NATO bestärkt. Die NATO sagt, wir werden selbst nicht aktiv Kriegspartei. Das heißt, die NATO wird selbst nicht aktiv in der Ukraine intervenieren über eine No-Fly-Zone oder mit Bodentruppen. Das hat sie ausgeschlossen und hat nochmal betont, dass sie ein Verteidigungsbündnis ist. Das heißt, die erste Aufgabe ist, die eigenen Alliierten zu schützen, verteidigen zu können. Deshalb nehme ich gerne den Begriff von Lebensversicherung für die 30 Alliierten. Interessant ist aber, dass unterhalb dieser roten Linie, NATO geht nicht selbst aktiv rein, unheimlich viel Bewegung reingekommen ist. Und zwar in zwei Bereichen. Einmal sind die NATO-Staaten jetzt bereit, deutlich schwereres Material zu liefern. Also beispielsweise Panzer, was noch vor 2 Wochen ausgeschlossen wurde. Und Tschechien hat das jetzt auch schon gemacht. Also deutlich mehr und deutlich schwereres Material. Und die zweite Entwicklungslinie, die ich sehr interessant finde, ist, dass jetzt auch überlegt wird, westliches Material zu liefern. Bislang haben viele Beobachter im Westen gesagt, naja, das bringt nichts, dass wir der Ukraine modernes westliches Material liefern. Damit können die gar nicht umgehen. Dazu müssten wir sie ausbilden. Und die Zeit haben wir nicht, weil wir brauchen schnelle Hilfe. Und mittlerweile gehen wir davon aus, dass dieser Krieg länger dauern wird. Und damit gibt es auch die Möglichkeit, die ukrainischen Soldaten auf westlichem Gerät auszubilden, dass sie es nutzen können. Und parallel dazu, das ist genauso wichtig, die Logistik und die Technikkette aufzubauen. So ein Schützenpanzer, der ist halt irgendwann, muss der mal überholt werden oder da fehlt irgendein Teil oder da muss gewartet werden. Wenn man das nicht hat, nutzt einem auch der Schützenpanzer nicht viel. Das heißt, die Idee ist zu sagen, wenn der Krieg länger dauert, können wir die ukrainischen Soldaten auf westlichem Material ausbilden, sie damit unheimlich befähigen und hoffentlich langfristig dazu beitragen, dass sie sich besser verteidigen können.
Die Tschechische Republik, die Sie erwähnt haben, liefert Panzer aus russischer Produktion, mit denen die Ukrainer vertraut sind. Was könnte denn Deutschland beitragen?
Es gibt ja in Deutschland schon eine Debatte, ob wir den Schützenpanzer Marder liefern könnten. Und das wäre ein Beispiel genau für diese westliche Ausrüstung, auf der die Ukraine ausgebildet werden müsste, wo wir uns dann um die technische Begleitung und Aufbau der Technik-Logistik-Kette kümmern müssten. Und das würde in der Tat unter den Bereich schweres Gerät fallen, plus westliches Gerät, und würde sicherlich einen Unterschied für die Ukraine machen.
Nun hat der Inspekteur des Heeres neulich gesagt, die Bundeswehr sei im Grunde blank. Wenn Deutschland zum Beispiel nächstes Jahr die schnelle Eingreiftruppe der NATO führt, die VJTF, dann wird das Material dafür zusammengeklaubt aus anderen Teilen der Bundeswehr. Das fehlt dann aber dort. Was kann Deutschland denn nun tatsächlich an die Ukraine liefern? Ist es eigentlich richtig, wenn wir so blank sind?
Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen. Die eine Sache ist, sind wir tatsächlich so blank? Also das Beispiel der Marder zeigt ja, dass vielleicht, dass doch noch Bestände da sind. Die sind jetzt nicht in dem besten Zustand, dafür gibt es ja auch genug Beispiele. Aber wenn man will, kann man da deutlich mehr machen. Ich glaube, die Frage ist eher, wollen wir das wirklich? Und ich fand in den letzten Wochen die Debatte in Deutschland sehr interessant, weil wir einerseits bereit waren oder weil die Bundesregierung bereit war, enorm große, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das ist die ganze Frage der Zeitenwende. Mehr Geld für den Verteidigungshaushalt, ein Sondervermögen für große Projekte. Das heißt, sehr klar gesagt hat, wir haben hier eine fundamentale Veränderung der Sicherheitspolitik. Darauf müssen wir reagieren. Die Veränderung ist so groß, dass wir auch weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Das waren die Entscheidungen beispielsweise generell zu Waffenlieferungen, aber auch für die Verteidigungsausgaben. Und dann ist aber andererseits die Bundesregierung relativ zögerlich, in die Entscheidung der Waffenlieferung oder auch des Energieembargos reinzugehen. Und da ist wie so ein kleines Ungleichgewicht zu sagen, einerseits, wir wissen, hier hat sich was verändert, aber wir reagieren relativ langsam und aus der Sicht unserer Partner relativ zurückhaltend.
Das vertiefen wir gleich noch. Jetzt nochmal zum Bündnis. Nach dem Überfall auf die Ukraine hatte die NATO schnell Truppen an die Ostflanke des Bündnisses verlegt, hatte Manöver in Norwegen abgehalten, lange geplante Manöver, alles natürlich, um die eigene Verteidigungsbereitschaft zu demonstrieren. Nun haben Sie vorhin schon über die Interessen der Ukraine gesprochen. Welche Interessen verfolgt die NATO in diesem Konflikt?
Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, die erste Aufgabe ist tatsächlich, die eigenen Mitglieder vor Angriffen zu schützen. Und das ist in den letzten Wochen nochmal sehr klar geworden durch die öffentlichen Beiträge vom Generalsekretär Stoltenberg und auch von anderen. Das ist die Hauptaufgabe. Und alle Entscheidungen, die NATO seit Anfang des Jahres getroffen hat, waren genau in dieser Richtung. Es geht darum, die eigenen Alliierten verteidigen zu können und diese Rolle der Lebensversicherung zu spielen. Und die NATO hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die ganzen Maßnahmen, man nannte das immer defensiv, non-escalatory, also sie sind nicht eskalatorisch und sie sind angemessen. Das war zum Beispiel zum ersten Mal die Aktivierung der Verteidigungspläne, um zu sagen, im Notfall können wir schnell verstärken. Das waren die Truppenverlegungen an die Grenze. Das war das zum ersten Mal, die VJTF, die schnelle Eingreiftruppe für ein Verteidigungsszenario, verlegt wurde. Das waren alles Maßnahmen, die darauf abzielten, im Krisenfall die eigenen Alliierten unterstützen zu können. Was interessant ist, dass nach diesem ersten Krisenmanagement-Modus, wir müssen jetzt schnell reagieren, die NATO in eine Art langfristige Anpassung übergeht. Und jetzt schon überlegt, was heißt das denn, wenn Russland näher an die NATO ranrückt, beispielsweise durch die, ich nenne das mal softe Annexion von Belarus, also de facto Übernahme von Belarus, Russland in der Ukraine steht und vor allen Dingen mit diesem Krieg gezeigt hat, dass es bereit ist, seine Interessen mit Militär und einem großen Krieg umzusetzen. Da muss die NATO überlegen, sind die bislang getroffenen Maßnahmen eigentlich ausreichend, um die eigenen Mitglieder zu schützen. Und da haben sie jetzt auch bei den letzten Treffen eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen, um zu sagen, okay, wir müssen uns langfristig neu aufstellen. Weil die Sicherheitslage hat sich so fundamental verändert, dass wir die Pläne und Aufstellungen neu denken müssen.
Die NATO legt in diesem Jahr ein neues strategisches Konzept vor. Das tut sie regelmäßig. Aber so eine Sache hat natürlich immer langen Vorlauf. Muss die NATO jetzt nicht strategisch völlig umdenken?
Ja, völlig umdenken muss sie, glaube ich, nicht, weil seit 2014 und der Annexion der Krim und dem Krieg in Donbass, das war schon der erste, ich sag mal, Wake-up-Call, der erste Weckruf für die NATO. Und seit 2014 hat sich die NATO immer mehr auf Bündnisverteidigung ausgerichtet. Das heißt, sie hat neue Verteidigungspläne geschrieben, neue Training, neue Aufstellung und hat sich zunehmend wieder darauf konzentriert, die Kernaufgabe, Bündnisverteidigung in Europa zu machen. Vorher war sie ja mehr in Auslandseinsätzen wie in Afghanistan oder auf dem Balkan oder in Libyen. Und 2014 war wirklich diese Erinnerung, es gibt Bündnisverteidigung in Europa mit Russland. Das heißt, jetzt, das war nochmal eine Bestätigung, dass wir das noch viel ernster nehmen müssen. Weil viele der angestoßenen Reformen von 2014 sind umgesetzt, aber langsam und nicht vollständig. Und viele Versprechen, die die Staaten sich selbst gegeben haben in der NATO, beispielsweise mehr für Verteidigung auszugeben, die haben auch nicht alle Staaten erfüllt. Also 30 NATO-Mitglieder gibt es jetzt. Alle NATO-Staaten haben 2014 unterschrieben, dass sie ihre Verteidigungshaushalte erhöhen und auf 2% von der Wirtschaftskraft hinarbeiten. Das schafft nicht mal die Hälfte. Das heißt, das war so ein bisschen so ein Wake-up-Call, aber nur so ein ganz sanfter. Und jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine unterstreicht nochmal, wie wichtig die NATO ist und wie wichtig die Hausaufgaben für alle einzelnen Staaten sind. Um kurz auf Russland zurückzukommen, strategische Konzept, das letzte ist von 2010 und da kommt zum Beispiel auch China nicht vor. Das heißt, und Russland ist noch ein strategischer Partner. Und jetzt geht es de facto darum zu sagen, Russland ist kein strategischer Partner mehr und China ist eine systemische Herausforderung vom militärischen bis zum politischen und wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, ich glaube, dass viele von den Punkten möglicherweise schärfer gestellt werden müssen, aber in den Vorbereitungen, in den ganzen Debatten, die wir in den letzten Wochen und Monaten über das neue strategische Konzept geführt haben, war das ehrlich gesagt schon angelegt.
Es gibt ja so ein ganzes Gebäude der NATO zur sicherheitspolitischen Einbindung Russlands, also NATO-Russland-Rat, die NATO-Russland-Grundakte. Kann man das jetzt getrost abreißen?
Ich würde es anders formulieren. Russland hat die bereits abgerissen oder eingerissen oder abgebaut. Die NATO-Russland-Grundakte von 1997 legt de facto die Regeln oder das ist so eine Art Abkommen über die Osterweiterung der NATO. Damit legen Russland und die NATO fest, was ihre Prinzipien der Zusammenarbeit sind, friedliche Konfliktlösung zum Beispiel. Sie legen aber auch die Regeln fest, unter denen die mittel- und osteuropäischen Staaten, die baltischen Staaten und Polen zum Beispiel, in die NATO beitreten. Da steht zum Beispiel auch, dass die NATO akzeptiert, dass sie keine permanenten Kampftruppen in diesen neuen Staaten stationieren wird, aus Rücksichtnahme auf russische Befindlichkeiten. Das heißt, spätestens 2014 mit der Annexion der Krim und dem Krieg in Donbass hat Russland diese NATO-Russland-Grundakte verlassen und hat sie mit Füßen getreten. Das heißt, die NATO hat sich offiziell noch nicht davon verabschiedet. Sie hat gesagt, Russland hat sie verletzt, hält aber noch so ein bisschen an ihr fest, um zu sagen, wir sind nicht die Wortbrüchigen. Aber man muss trotzdem anerkennen, dass die gemeinsame Grundlage, diese strategische Partnerschaft, die es zwischen NATO und Russland mal gab, die ist vorbei.
Die britische Verteidigungsministerin Liz Truss hat es jetzt auf die Formel gebracht, keine Kooperation mehr, sondern Konfrontation.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich würde es sogar noch größer fassen und würde sagen, dass wir in Europa von einer Friedensordnung, etwas arg positiv konnotiert vielleicht, aber von einer kooperativen Sicherheitsordnung, die wir seit dem Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung bis jetzt hatten, dass wir uns aus der verabschieden müssen. Wir hatten die Idee, wir können gemeinsam mit Russland kooperativ eine Sicherheitsordnung schaffen. Aus unserer Sicht funktionierte die eigentlich ganz gut mit OSZE, mit EU und NATO. Aus russischer Sicht war die immer so ein bisschen defizitär, weil Russland immer fand, es hat seinen Platz da eigentlich nicht. Die OSZE funktioniert mittelmäßig, sie haben keinen Platz in der EU und in der NATO. Das heißt, Russland war nicht ganz zufrieden. Aber für die westeuropäischen Länder und gerade für Deutschland war das eine komfortable Ordnung, in der gerade Deutschland sich auch wirtschaftlich hervorragend entwickeln konnte. Und diese kooperative Sicherheitsordnung oder wenn man es sehr positiv sehen will, Friedensordnung, die auf Prinzipien basiert hat wie freie Bündniswahl, territoriale Integrität, Souveränität, festgeschrieben in gemeinsamen Dokumenten wie der Charta von Paris, der Helsinki-Schlussakte und so, wo Russland und die westlichen Staaten alle unterschrieben haben, die Ordnung ist vorbei. Die ist aber nicht vorbei, weil sich die westlichen Staaten daraus verabschiedet hätten, sondern weil Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine führt. Und aus dieser Sicherheitsordnung gehen wir jetzt über, da bin ich bei der britischen Außenministerin, in eine Art Unordnung und langfristig in eine konfrontative Sicherheitsordnung, wo wir Sicherheit in Europa nicht mehr gemeinsam, integrativ mit Russland machen können, aufbauend auf einer gemeinsamen Basis von Werten, haben wir nicht mehr, sondern wir müssen Sicherheit leider, und ich betone das leider, in Abgrenzung von Russland organisieren. Nochmal, nicht weil wir das wollen, sondern weil wir einen Nachbarn haben, der einen Angriffskrieg führt, inklusive nuklearen Säbelrasselns. Und das ist für uns eine enorm große Herausforderung. Nicht nur sicherheitspolitisch, weil das heißt, wie können wir uns eigentlich schützen? Haben wir die Streitkräfte, die in Zukunft dafür sorgen, dass Regeln durchgesetzt oder respektiert werden? Das ist auch die Frage, was das für uns wirtschaftlich und politisch heißt. Das heißt, wir haben wirklich eine riesengroße Denkaufgabe zu sagen, wie kommen wir von dem Kooperativen, was wir eigentlich gut fanden, zu einem Konfrontativen, das wir eigentlich nicht haben wollten. Also dieser konfrontativen Sicherheitsordnung in Abgrenzung leider von Russland.
12:22, das Gespräch am Wochenende, diesmal mit Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Dr. Major, in der deutschen Politik, also was das Verhältnis zu Russland angeht, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, da ist der Politik sozusagen, sind die Schuppen von den Augen gefallen, was das Verhältnis zu Russland angeht. Hat es auch einen Mentalitätswandel in der Hinsicht gegeben?
Mentalitätswandel erfordert ja einen langen Zeitraum. Also wir reden in der Wissenschaft, nehmen wir den Begriff strategische Kultur. Strategische Kultur heißt vereinfacht gesagt, wie hält es ein Land mit dem Militär? Wie hält es ein Land mit der Sicherheitspolitik? Und Veränderungen in dieser strategischen Kultur, beispielsweise Deutschland traditionell eher zurückhaltend mit dem Einsatz seines Militärs, setzt mehr auf Verhandlungen und Diplomatie, setzt mehr auf zivile Lösungen. Diese Ansätze verändern sich nur ganz langsam. Der Kanzler hat am 27.02. in seiner Rede im Bundestag zwar mehrere traditionelle Positionen verändert, und also was Waffenlieferungen angeht und auch was Verteidigung angeht, aber dass wir eine langfristige Politikänderung haben, die wirklich auch strukturell verankert ist, das wird Zeit kosten. Also nehmen Sie das Beispiel der 100 Milliarden Sondervermögen, was der Kanzler auch angekündigt hat, wo man sagen will, wir wollen jetzt endlich mal langfristig Planungssicherheit für große Bundeswehrprojekte haben, ein neues Flugzeug, ein neues Schiff oder so. Das kann man jetzt ankündigen, aber das muss jetzt auch umgesetzt werden. Das heißt, da müssen die richtigen Regeln dafür her, die richtigen Laufzeiten. Das heißt, es ist noch sehr früh, um das einschätzen zu können. Wir müssen es richtig auf den Weg bringen jetzt. Aber um die Ergebnisse zu bemessen, brauchen wir mehr Zeit.
Was das angeht, die Verwendung dieser 100 Milliarden, gleich mehr, aber nochmal zu diesem Mentalitätswandel. Mentalitätswandel muss ja auch begleitet werden, muss argumentativ vorbereitet werden. Wer soll das denn übernehmen?
So einen fundamentalen Wechsel, wie der Kanzler ihn am 27.02. verkündet hat, ist de facto eine Führungsaufgabe. Das ist eine Aufgabe für die Bundesregierung, für den Kanzler, für die Minister, das nicht nur zu erklären, sondern aktiv zu bewerben. Wenn wir so eine riesengroße Wende hinlegen und uns von so vielen traditionellen Positionen verabschieden. Bislang hat Deutschland gesagt, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Jetzt liefern wir Waffen in die Ukraine. Wir hatten eine sehr enge Energiepartnerschaft mit Russland. Die werfen wir jetzt über den Haufen. Das heißt, es sind mehrere Positionen, wo sich Deutschland gerade fundamental verändert. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich fundamental. Und da braucht es nicht nur Erklärung, sondern aktives Werben und begründen, warum diese Zeitenwende, diese Veränderung für uns, für Europa, letztlich auch auf internationaler Ebene, warum die so wichtig ist und welche Rolle Deutschland dabei spielen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass Deutschland, wenn diese Zeitenwende nicht nur in Deutschland, sondern in Europa gelingen soll, wir eine ganz wichtige Position haben. Politisch ist Deutschland immer noch das Land, das viele andere europäische Länder zusammenbringen kann, weil es so eine Art Vermittlungsrolle spielen kann. Weniger umstritten als Frankreich. Die Briten sind nicht mehr in der EU. Das heißt, Deutschland ist so ein großes Land, was wirklich schaffen kann, viele andere, um diese Position zu vereinen. Wirtschaftlich sind wir immer noch das Powerhouse in Europa. Das heißt, wenn wir mit den Fragen der Energiediversifizierung oder Klimawandel vorangehen, können wir auch andere motivieren. Und im dritten Bereich Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, wenn die Ankündigungen von Kanzler Scholz umgesetzt werden und wir 2% für Verteidigung ausgeben, dann haben wir einen Verteidigungshaushalt von ungefähr 75 Milliarden Euro. 75 Milliarden Euro wäre mit Abstand der größte Verteidigungshaushalt in Europa. Das heißt aber auch, wenn wir dieses Geld klug ausgeben, klug investieren, dann sind wir damit ein Rückgrat für die europäische Verteidigung und für diese Lebensversicherung, die NATO sein möchte, wo wir auch wollen, dass sie es ist und wo viele der Länder, die sehr exponiert sind, also sehr Gefahren ausgesetzt sind an der Ostflanke, die baltischen Staaten, Polen, aber auch Rumänien und Bulgarien, die auf uns gucken. Das heißt, es ist auch eine Frage von Verantwortung und von Solidarität. Also wenn Deutschland stark ist, dann kann der Rest von Europa im Bereich Verteidigung auch stark sein. Wenn wir diese Rolle nicht spielen, gibt es wenige, die ersetzen können.
Klug investieren im Verteidigungshaushalt, bei diesen 100 Milliarden Sondervermögen auch. Ein gewaltiges Modernisierungsprogramm versteckt sich ja eigentlich hinter diesen Zahlen. Aber reicht das, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands wiederherzustellen? Ich meine, wir haben in den letzten Jahren ja schon, der Verteidigungshaushalt ist ja nicht zurückgegangen, sondern er ist gestiegen. Aber trotzdem fährt nur der geringste Teil der deutschen Panzer.
Das sind viele verschiedene Gründe, die da zusammenkommen. Tatsächlich ist der Verteidigungshaushalt seit 2014, seit der Annexion der Krim, gestiegen. Damals lagen wir grob bei 33 Milliarden und sind jetzt grob bei 47 bis 50 Milliarden. Das heißt, der ist in der Tat gestiegen. Aber einerseits gab es die Jahre davor enorme Sparprogramme. Und wenn man eine Armee zusammenspart, nicht mehr modernisiert, nicht mehr genug ausrüstet, dann kann man diese Lücken, dauert es einfach sehr lange, diese Lücken zu füllen. Das heißt, ein Teil ist Spätfolgen. Ein anderer Teil ist aber auch schlechtes Management. Das muss man auch sagen. Es gibt große Probleme mit der Beschaffungsbehörde, mit den Vergabeverfahren. Es gibt aber auch Probleme im Zusammenspiel zwischen Politik, Industrie und Ministerien. Und es gibt auch zumindest Fragezeichen, ob die Politik das, was sie von der Bundeswehr will, immer klar kommuniziert hat. Ob es nun Bündnisverteidigung ist oder Krisenmanagement. Das heißt, wir haben hier mehrere Baustellen. In der Vergangenheit mangelte es häufig an Geld. Das ist jetzt gelöst. Aber wenn wir die Probleme mit der Beschaffung, das heißt, das Geld sinnvoll auszugeben und in den Zielvorgaben, wofür wollen wir die Bundeswehr eigentlich haben, und im Zusammenspiel zwischen Industrie, die was vorschlagen, dem Ministerium, der das bearbeitet, wenn wir das nicht hinkriegen, dann nutzt das mehr an Geld auch nur ein bisschen was. Das heißt, wir müssen in diesem Gesamtpaket denken. Und deswegen ist die Idee von diesem Sondervermögen eine sehr interessante, weil sie nämlich sagt, wir versuchen damit nur große Projekte anzugehen. Große Projekte, die lange dauern, die wir damit aber einmal gesichert durchfinanzieren können und nicht jedes Jahr von neuem darüber reden, ob wir das nun wollen oder nicht.
So etwas wie den Kampfflieger F-35 zum Beispiel.
Genau, der Kampfflieger F-35, mit dem Deutschland seine Rolle in der nuklearen Abschreckung in der NATO spielen möchte, was jetzt auch wieder wichtiger geworden ist, ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist der schwere Transporthubschrauber. Oder, um auch ein europäisches Beispiel zu nehmen, das sogenannte Future Combat Air System. Das ist ein Luftflugzeugsystem, also es ist nicht nur ein Flugzeug, sondern darum herum sind auch noch Drohnen und anderes, was Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen entwickeln. Das ist also ein Entwicklungsprojekt, was erst 2040, 45 fertig werden soll. Aber das zeigt, dass wir sowohl Entwicklungsprojekte haben, als auch schon bestehende Systeme, die man dann kauft. Aber es fehlen auch ganz andere banale Sachen wie Ausrüstung oder Munition in der Bundeswehr. Das heißt, die Liste ist ziemlich lang.
Also wenn ich Sie recht verstanden habe, dann löst Geld allein das Problem der mangelnden Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr nicht. Es braucht wesentlich mehr. Es soll nun aber erstmals auch eine nationale Sicherheitsstrategie geben. Das stand schon so im Koalitionsvertrag. Erhält durch den russischen Krieg in der Ukraine natürlich neue Aktualität. Die Federführung hat das Auswärtige Amt. Ist das sinnvoll?
Ich finde das sinnvoll, weil ich finde, dass sich die Außenministerin in der aktuellen Krise, in dem Krieg, eine sehr gute Rolle spielt. Man könnte natürlich überlegen, dass man das beispielsweise wie in Frankreich so macht, dass es der Regierungschef, also der Kanzler, machen würde. Aber ich finde das ehrlich gesagt bei der Außenministerin sehr gut aufgehängt, zumal sie ja mit den anderen Ministerien oder das Außenministerium mit den anderen Ministerien sehr eng zusammenarbeitet. Das ist ja kein reines Außenministeriumsprojekt, sondern da sind alle anderen Ministerien beteiligt. Was ich interessant finde, ist, dass im Koalitionsvertrag nicht nur drin steht, wir machen eine Sicherheitsstrategie, da steht auch drin, wir müssen über Sicherheitspolitik mehr reden und mehr kommunizieren und besser vermitteln. Das heißt, diese Sicherheitsstrategie, wir sprachen vorhin darüber, wie man die Veränderung vermittelt, ist eigentlich ein sehr guter Anlass, um mit der breiteren Gesellschaft über die Experten-Community hinaus ins Gespräch zu kommen und auch zu fragen, wie seht ihr das? Was treibt euch um? Das sind unsere Ansätze. So sehen wir das. Wie können wir sozusagen uns über diese Themen austauschen? Und ich finde diese interaktiven und Vermittlungsaspekte auch bei dieser Strategie enorm wichtig. Interessant ist auch, dass Deutschland das erste Land sein wird, das nach dem Krieg in der Ukraine eine nationale Sicherheitsstrategie schreiben wird. Die NATO macht es, die EU hat es gemacht, aber wir werden das erste Land sein, die sich dazu positionieren und sagen müssen, wie sehen wir die Welt jetzt eigentlich und was machen wir daraus eigentlich?
Ja, was denn? Sie bei der SWP werden ja sicherlich als außen- und sicherheitspolitische Forschungseinrichtung auch gefragt werden, werden Input liefern. Was muss in dieser Sicherheitsstrategie drinstehen aus Ihrer Sicht?
Es muss eine Positionserklärung drinne stehen, wie Deutschland die Welt sieht, die Rolle von Russland, die Rolle von China, von anderen Regionen, was es als Bedrohungen ansieht, vom militärischen bis rüber zu dem nicht-militärischen Bereich, mit welchen Instrumenten sie dem begegnen möchte, zivile, militärische, wirtschaftliche, mit welchen Partnern Deutschland agieren möchte, Europa, USA, andere westliche Partner, und welche Mittel es dafür bereitstellt. Es ist sowohl ein Arbeitsplan als auch ein Positionsbekenntnis. Wofür stehen wir eigentlich? Was ich auch sehe, also es zeigt, eine Strategie zeigt, wofür stehen wir? Was glauben wir eigentlich? Es ist aber auch ein ganz wichtiges Kommunikationselement nach Deutschland rein und zu unseren Partnern. Weil unsere Partner, ob nun Frankreich, Polen oder die USA, die werden genau gucken, was wir reinschreiben, was wir zu Russland schreiben, was wir zu China schreiben. Oder auch, was wir nicht schreiben. Das heißt, es ist sowohl ein sozusagen Lernprozess für uns, wie sehen wir die Welt? Es ist aber auch ein Kommunikations- und Erkenntnisprojekt oder sozusagen Positionierung für die Partner. Und in beide Dimensionen sind enorm wichtig. Wir müssen aber auch sagen, wenn die einmal geschrieben ist, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, ist der Prozess ja nicht abgeschlossen, sondern es muss danach eigentlich permanent weitergehen, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wie sehen wir die Welt, was ist unsere Rolle darin, wer wollen wir eigentlich sein, mit Blick auf unsere Partner und mit Blick auf uns selber.
Sie haben vorhin die Außenministerin Annalena Baerbock lobend erwähnt. Es fällt auf, dass in dieser Krise bezüglich des russischen Kriegs in der Ukraine, es vor allem die Grünen in Deutschland sind, die diesen, ja, wie soll man sagen, diesen Vermittlungsprozess, was nun diese Zeitenwende, die strategische Zeitenwende angeht, dass besonders die das vermitteln. Ich denke nicht nur an Annalena Baerbock, ich denke auch an Robert Habeck, den Wirtschaftsminister. Sehen Sie einen spezifischen Grund, politischen Grund dafür, dass es gerade die Grünen sind, denen das die so vorpreschen oder die diese Führungsaufgabe übernehmen, statt des Kanzlers zum Beispiel?
Man könnte jetzt natürlich historische Analogien bemühen und könnte sagen, der Kosovo-Krieg 1999 war auch eine sehr steile Lernkurve für die Grünen. Der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer hat mit viel Werbe damals die Position seiner Partei erklärt, warum Deutschland an diesem Krieg im Kosovo teilnimmt. Ich finde es sehr bemerkenswert und finde das wirklich sagen, hervorragend, wie die Außenministerin und auch Robert Habeck auch ihre eigene Zerrissenheit und ihren eigenen Lernprozess darstellen, indem sie auch die sozusagen das schwierige Vereinen von einer wertegebundenen Außenpolitik mit den aktuellen Herausforderungen beschreiben. Also wenn Robert Habeck beispielsweise nach Katar fahren muss, um Energiepartnerschaften mit Ländern abzuschließen, die wahrscheinlich seinem Wertekanon nicht entsprechen. Und gleichzeitig auch sagt, wie die Abwägungen sind. Und ich finde dieses Vermitteln von uns fällt diese Entscheidung auch schwer. Ich treffe sie aus folgenden Gründen und in meiner Abwägung komme ich zu folgendem Ergebnis. Ich finde dieses Erklären und auch teilhaben lassen an schmerzhaften Erkenntnisprozessen finde ich enorm wichtig. Man kann auch mal den Bogen zurückschlagen zur NATO. Die NATO macht es sich ja auch nicht einfach, wenn sie sagt, wir machen keine No-Fly-Zone oder wir intervenieren nicht. Weil natürlich der erste Instinkt wäre zu sagen, wir müssen der Ukraine doch helfen. Und dann die Abwägung zu treffen und zu sagen, wir würden der Ukraine unheimlich gerne helfen. Aber wenn die NATO selber Kriegspartei werden würde, besteht das Risiko eines Krieges mit Russland. Und das wäre noch eine viel größere Katastrophe, als wir jetzt schon haben. Und deswegen geht die NATO selber nicht aktiv als Kriegspartei rein. Wenn man das so erklärt, können, glaube ich, die meisten das nachvollziehen und sagen, okay, es fällt euch auch nicht leicht, aber ich kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, wir müssen diese schwierigen Gedankengänge und auch diese inneren Zerreißproben, die Dilemmata, die müssen wir viel mehr aussprechen.
Frau Dr. Major, Ende Februar waren viele überzeugt, dass dieser Krieg in der Ukraine im Grunde eine Sache von Tagen, vielleicht von ein, zwei Wochen sei und mit einem russischen Sieg zu Ende gehen würde. Was sagen Sie denn, wann könnte oder wann wird dieser Krieg enden?
Die einfache Antwort ist, ich weiß es nicht. Die etwas längere Antwort ist, so wie sich die Situation jetzt darstellt, müssen wir von mehreren Monaten wahrscheinlich noch ausgehen. Der NATO-Generalsekretär spricht von mehreren Jahren. Das halte ich für sehr lang. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf 1-2 Jahre gehen. Was wir sehen, ist, dass die ukrainische Armee auch aufgrund der Unterstützung durch den Westen sich deutlich besser verteidigen kann, sogar wieder angreifen kann. Andererseits sehen wir, dass Russland deutlich schwächer ist, schlechter agiert, als wir dachten. Wir sehen aber auch, dass Russland von seinem Ziel nicht abweicht. Und meine große Sorge momentan ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir uns an die Bilder vom Krieg gewöhnen, dass es nicht mehr auf den ersten Seiten der Zeitungen ist und dass wir langsam in so eine Art Kriegsfatigue, also Gewöhnungseffekt, reinrutschen und immer weniger Interesse haben. Und wenn wir weniger Interesse haben, weil das läuft ja schon seit Monaten, dann geht möglicherweise auch die Unterstützung zurück. Die Unterstützung im politischen Bereich, im finanziellen Bereich, humanitäre Hilfe und militärische Ausrüstung. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir so eine Art immer weiter brodelnden Konflikt haben, der aber nicht so groß ist, dass man immer wieder hinguckt, sondern der so vor sich hin brennt. Eine unheimliche Katastrophe für die Ukraine, aber nicht so groß, dass der Westen wie in den ersten Kriegswochen permanent dahin guckt. Und dann droht tatsächlich so ein Szenario, wo in Syrien, wo wir wissen, da ist Krieg, aber irgendwie lassen wir es zu. Und das ist für mich so die große Sorge, die ich gerade sehe, dass es weiter köchelt und köchelt und köchelt und noch gibt es die große Unterstützung für die Ukraine, aber irgendwann rutscht es auf der Aufmerksamkeitsliste immer weiter nach unten.
Trotz dieses deprimierenden Szenarios, vielen Dank, Frau Dr. Major.
Gerne.
Das Gespräch mit Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, können Sie nachhören im rbb-Podcast Debatte, abrufbar auf der Webseite von rbb24 Inforadio und in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.